Spannung direkt mal vorwegnehmen. Ja, das Wort gilt. Und das hat für uns heute auch noch Relevanz. Und ich hoffe auch, wenn mir ist das ein bisschen schwer gefallen mit diesem Text, dass wir es trotzdem verstehen, dass wir dennoch was mitnehmen können. Und ich probiere das mal aus direkt. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Das ist eindeutig ein Hirte. Da sind eindeutig Schafe zu sehen. Und ein Stück weit geht es eben heute Morgen darum, um Hirten, um Schafe. Im ersten Teil und im zweiten Teil generell dann um die Gemeinde, um das Bild mal direkt zu übertragen. Also das Leben eines echten Hirten, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, den ganzen Tag weit ab eigentlich von der Zivilisation, irgendwo auf der Weide, wenn man sich so richtig die Hirten vielleicht in Neuseeland vorstellt, du hast sie vielleicht gesehen, Tim, ja, sehr gut. Ist doch eine große Verantwortung, die sie da tragen. Ja, also Schafe sind ja ihr Lebensinhalt. Schafe sind eigentlich gegenüber der weiten Meinung überhaupt nicht so dumm, wie man immer denkt. Ja, sie sind zwar in Gebieten, wo sie sich nicht auskennen, orientierungslos, aber grundsätzlich eigentlich nicht dumm. Aber dort, wo sie eben orientierungslos sind, da brauchen sie den Hirten. Der Hirte der Schafe, er führt sie auf saftige, grüne Wiesen, zu frischen Wasserquellen, dass sie dort trinken können, sich ernähren können. Die Hirte muss genau darauf achten, was die Schafe auch fressen. Die Schafe können nicht wissen, ob das was Giftiges oder was Ungenießbares ist. Die Hirte muss seine Schafe sauber halten, er muss sie pflegen. Er muss sich darum kümmern, dass sie nicht zu lange auf einer zu nassen Wiese sind, weil sie sonst Fußfäule bekommen. Der Hirte ist der, der die Schafe vor Feinden beschützt. Wir kennen das aus der Bibel auch. Der David, der hat gekämpft, um seine Schafe zu verteidigen. Es ist der, der die Schafe, die am Rücken gefallen sind, die nicht mehr aufstehen können, wieder aufhilft, die sie auf den rechten Weg zurückführt. Manchmal ist es auch der Hirte, der zwischen zwei Leithammel zwischenschreitet, weil sie streiten. Es ist der Hirte, der sich durch und durch um die Schafe kümmert, der hart dafür arbeitet, der dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Und ein Stück weit geht es eben heute Morgen in unserem Text auch darum, wenn wir das gemeinsam jetzt mal lesen, im 1. Thessalonicher Brief, machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, in Kapitel 5, ab Vers 12. Wir werden sehen, im ersten Teil, vielleicht sieht man es nicht direkt, geht es aber auch ein Stück weit um Hirten. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um eures Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Unser himmlischer Vater, ich möchte dich bitten für die Zeit, die vor uns liegt, Herr, dass du uns wirklich hilfst, auf dein wunderbares, kostbares Wort zu hören, dass du uns hilfst, es wirklich als dein Wort aufzunehmen, nicht als Menschenwort, dass du uns hilfst, wirklich Dinge für unser Leben mitzunehmen, Herr, dass du mir hilfst zu reden, dass du uns hilfst zuzuhören mit dem Herzen, Herr, sprich du in unser Leben hinein. Amen. Ja, ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, das praktische Leben in der Gemeinde, einfach mal ein ganz einfaches, beschriebenes Thema. Und zwei Punkte dazu. Zunächst diese wichtige Bitte, Verse 12 und 13, das Beieinander mit den Gemeindehirten. Ja, das kann man daran sehen, die vorstehen. Das ist immer so ein Stichwort dafür. Und der zweite Teil dann, die Verse 14 und 15, eine notwendige Ermahnung. Das Miteinander der Gemeindeglieder. Ja, und diese vier Verse, die wir hier gelesen haben, die brechen ja eigentlich auf einmal völlig das Thema ab. Ja, wir haben ziemlich lange jetzt über die Entrückung, über die Wiederkunft Jesu nachgedacht. Und auf einmal, zack, bricht es so ab und Paulus schreitet zu was völlig anderem. Von dieser sinnlichen, diesem tollen Thema der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, auf einmal zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen quasi, zurück in die Gegenwart, mitten hinein in das praktische Gemeindeleben. Und zunächst haben wir hier die Bitte. Wir bitten euch, Brüder. Und da geht es direkt in den ersten Punkt, eine wichtige Bitte. Das Beieinander mit den Gemeindehirten. Also, Brüder, das ist eben an all diejenigen gerichtet, die glauben. Die von Herzen glauben, dass Jesus Christus für sie gestorben und auferstanden ist. Die Geschwister in der Gemeinde, die Christen, die Jesus nachfolgen, die versetzt worden sind vom Reich des Finsternis ins Reich des Lichts. Die Sonne des Evangeliums, wie wir letzte Woche gehört haben, in ihrem Leben strahlen haben. Ich bin ein Kind Gottes. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen. Und in Versen 12 und 13 geht es eben auch um diese Menschen, die Verantwortung tragen, die Gemeinde auch ein Stück weit leiten und eben, wie die Bibel sie an anderer Stelle nennt, die Hirten. Und diesem Bild möchte ich einfach heute ein Stück weit bleiben, erst einmal in diesen Versen. Und diese Bitte, die teilt sich in drei Punkte ein. Zunächst die Anerkennung der Hirten haben wir gelesen, dann das Achten in Liebe und den Frieden untereinander. Und so kommen wir zum ersten Punkt, das Anerkennen. Anerkennen ist nicht einfach nur bloßes Kennen. Ich kenne den mal, sondern es hat was mit Wertschätzung gegenüber des Dienstes des Hirten zu tun. Denn wie werden die Hirten hier charakterisiert? Zunächst haben wir gesehen, sie arbeiten. Sie geben sich Mühe. Sie arbeiten hart, um die Gemeinschaft, die Gemeinde seelsorgerlich zu begleiten. 1. Korinther 16, Vers 16 habe ich euch auch hingeschrieben, für die, die mitschreiben. Da ruft Paulus auf, eben solchen, die mitwirken und die hart arbeiten, die sich abmühen, unterzuordnen. Hirten, das kommt ja auch wirklich bei dem Bild so raus, sind Menschen, die hart arbeiten. Gemeindehirten arbeiten hart für den Herrn und für seine Gemeinde. Ein Kommentator fasst es so zusammen, bis zum Rand der Erschöpfung. Harte Arbeit. Die zweite Sache ist das Vorstehen der Hirten. Also einmal die Anerkennung für das harte Arbeiten und dann das Vorstehen. Die geistliche Leitung übernommen haben, die, wie Hebräer 13, Vers 17 schreibt, auch verantwortlich sind für die Seelen. Verantwortlich, indem sie auch fleißig vorstehen. Und auf der anderen Seite, was Paulus an den Timotheus schreibt, hat das auch was mit Autorität zu tun, mit Weisungen geben, mit etwas weitergeben. So wie der Hirte an seine Schafe irgendwie ein Stück weit was weitergibt. Ja, wir können nicht so miteinander kommunizieren, wie wir Menschen das können, aber der Hirte weist seine Schafe, er steht ihnen vor. Auch wenn man Autorität hört, kann das schnell zu Missverständnissen führen, kann vielleicht schnell Neid aufkommen, weil man Dinge vielleicht nicht so akzeptieren kann. Ja? Und darum schreibt Paulus uns ja, und das ist ganz wichtig hier, wo stehen sie denn vor? Sie stehen vor im Herrn. Und das ist eben das grundsätzlich Wichtige dabei. Denn ihr Herr, der Herr ist Jesus Christus. Die Bibel nennt ihn auch den Oberhirten. Der große Hirte ist. Hebräer 13, Vers 20. Ja, so geben die Hirten, so gibt die Gemeindeleitung ja eigentlich nicht selbst ihre Meinung weiter, sondern sie sind abhängig vom Oberhirten, genau wie wir alle abhängig sind vom Oberhirten. Wir sind alle abhängig von Jesus Christus. Jesus ist Kompass, Jesus ist Karte, Jesus ist der Führer. Der uns führt, der uns an die Hand nimmt. Und wir als Gemeinde haben diesen wichtigen Prüfstein bekommen. Wir haben die Bibel bekommen. Wir können daran messen, was richtig und was falsch ist. Ob die Hirten nach Gottes Wort handeln oder nicht. so wie Gott sich das wünscht, so wie der Oberhirte das sagt. Also, die Anerkennung für das harte Arbeiten, die Anerkennung für das Vorstehen und das dritte war die Anerkennung für diejenigen, die auch zurechtweisen. Diejenigen zurechtweisen, denen Unheil droht. Die vom Weg vielleicht ein Stück weit abgekommen sind, ja, so wie das Schaf, das vom Weg abgekommen ist. Dass es aufgehoben wird. Dass ihm vielleicht gut zugeredet wird. Aber vor allem, dass es wieder auf den richtigen Weg gebracht wird. So ist dieser Dienst ein ganz seelsorgerlicher Dienst, ein Dienst nicht für sich selbst, ein Dienst für die Gemeinde. Und was ist Aufgabe des Hirten? Ich habe das nochmal ein Stück weit anders zusammengefasst, nochmal mehr auf das Bild des Hirten übertragen. Die Aufgabe der Hirten, ernähren und beschützen, weiden bzw. führen oder wie Paulus es hier sagt, vorstehen und pflegen. Also die Schafe zu ernähren, das Wort Gottes aufbereiten, es zu predigen, weiterzugeben, darüber zu beten, die reine Nahrung wirklich weiterzugeben, darauf achten, dass nichts Vergiftetes quasi weitergegeben wird. Die richtigen Wege suchen, führen, verteidigen. Auch wenn das hier im 1. Thessalonicher Brief nicht so rauskommt, dieses Verteidigen, so ist das doch, wenn wir das Bild von David wirklich vor Augen haben, was ganz wichtig ist für den Hirten. Einen echten Hirten erkennt man eben daran, dass er seine Schafe verteidigt. Nicht wie der Mietling, der nur so ein Hilfshirte ist, der bei Gefahr wegläuft, wie uns die Bibel an anderer Stelle berichtet. Und wir versuchen das auch, meist von hier vorne auf Entwicklungen hinzuweisen, auf ihr Lehren hinzuweisen. Das zu thematisieren, dass wir wirklich unseren Blick geschärft dafür bekommen, was los ist, was draußen los ist, wie die Gemeinde untergraben wird, dass wir darauf achten. Ja? Und so sind ja Schafe eigentlich recht treue Tiere, sie folgen eigentlich treu ihrem Hirten, aber es gibt einen Moment, wo, oder vielleicht auch öfters Momente, wo sie nicht dem Hirten folgen, da folgen die zum Beispiel anderen Schafen nach. Ich weiß nicht, ob ihr das so euch das so geläufig ist, wenn Schafe zur Schlachtung geführt werden, dann wird ein so ein Bock genommen, dem die Schafe dann folgen. Die Schafe wissen überhaupt nicht, wo es hingeht, aber die folgen dann diesem Bock nach, der sie zum Ort der Tötung führt. Ja? Sie rennen da hinterher, ganz treu. Wisst ihr, wie man dieses Schaf nennt, dieses eine Schaf? Hat einen anderen Namen, muss ich mir auch einlesen, nennt man Judas Schaf. Ja? Nennt man Judas Schaf, das Schaf, was die anderen Schafe letzten Endes verrät sozusagen und in den Tode führt. Das Judas Schaf. Und darum ist es wichtig, dass unser Blick geschärft ist, dass unser Blick auf den Herrn Jesus, auf den großen Oberhirten ausgerichtet ist, dass wir ihm folgen. Dass wir ihm alleine nachfolgen. Dass unser Leben allein auf ihn ausgerichtet ist. Dass wir nicht auf falsche Wege geraten. Nicht in den Abgrund geführt werden, irgendwo. Dass wir nicht im Gestrüpp hängen bleiben, sondern den guten Weg gehen, den er für uns bereitet hat. Also Schafe ernähren und auch beschützen. Die Schafe weiden und führen. Ja, da gibt Petrus, das können wir mal gemeinsam aufschlagen, im 1. Petrusbrief einen ganz guten Hinweis eigentlich, wie das aussieht. 1. Petrus, ich kann nicht da stehen, Kapitel 5, Vers 3. Lesen wir ab Vers 2, dann kommen wir in das ganze Bild rein. Da schreibt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 2 und 3, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gott gemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Ja, also weiden, führen, vorstehen, schreibt Petrus, eben nicht durch Beherrschen, sondern durch Vorbild sein. Ja, natürlich hat das was mit Autorität zu tun, aber ein Vorbild sein. führen und weiden durch Vorbild sein. Ja, wenn wir Schafe anschauen und folgen sie ihrem Hirten treu nach, hatte ich gerade gesagt, bleiben nicht einfach da sitzen, wenn der Hirte sie aufruft, woanders hinzugehen, um sie woanders zu weiden, um sie woanders hinzuführen. Und so ist es auch in der Gemeinde, dass wir dem großen Hirten folgen. Lasst uns nicht sitzen bleiben, uns das hier gemütlich machen, sondern aktiv sein. Wenn der große Hirte uns ruft, dass wir nicht sitzen bleiben, sondern dass wir aktiv werden und für sein Reich arbeiten. Und dennoch gibt es auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde Männer, die arbeiten, die vorstehen, besonders der Ordnung wegen. Ja, wenn man sich mal so eine Fußballmannschaft vorstellt, nehmen wir mal den FC Bayern München. Anke sagt nein, Thomas sagt ja. Ja, Anke meint, wie kannst du dich denn hier im Ruhrpott dazu äußern? Ja, das kann ich. Also Bayern München, recht guter Fußballverein, gerade sehr erfolgreich. Es haben sehr gute Fußballer, aber man hat immer wieder in den Medien auch gehört, klar, wenn die alleine spielen, sieht super aus, aber die zusammenzukriegen, das geht nur, wenn da einer vorsteht, wenn da einer ist, der sie trainiert, der sie zusammenführt, der sie zurechtweist, der sie führt, der sie wirklich auf ihre Positionen stellt, der Trainer. Und so ist es wichtig, um der Ordnung wegen, um der Gemeinschaft wegen, um des gemeinsamen Spiels wegen, spielt nicht einer, spielen elf, dass das zusammengeführt wird. Ebenso beim Orchester, wenn man sich das mal vorstellt, wenn da kein Dirigent wäre. Sind vielleicht die besten Musiker aus der New York Philharmonic, eines der besten Orchester wahrscheinlich weltweit, die besten Orchestermusiker. Vielleicht würden die noch irgendwie ein Stück weit zusammen spielen können, aber wenn da nicht ein Dirigent ist, der ihnen sagt, jetzt lauter, jetzt leiser, jetzt ihr, dann wäre das vielleicht alles gar nicht so schön, wie es wirklich in so einem Orchester klingt. Und so ist es auch die Aufgabe eines Hirten, vorzustehen, Ordnung zu halten. Wir werden da gleich noch drauf zurückkommen. Die letzte Sache, die hier steht, um im Bild des Hirten zu bleiben, Pflegen der Schafe, hatte ich am Anfang auch gesagt, aufpassen, dass ihre Füße nicht zu lange auf dem nassen Boden sind, dass da keine Fäule entsteht. Die Hirten seelsorgerlich zu begleiten, zu ermahnen, zu ermutigen und eben, wie wir gelesen haben, dieses zurechtweisen. Und wir sehen, wie umfangreich diese Aufgabe ist. Warum Paulus hier schreibt, dass diejenigen, die das machen, die diese Aufgabe freiwillig, wie Petrus uns gesagt hat, angenommen haben, anerkannt werden sollen. Die Anerkennung der Hirten. Gemeinde, Hirten reden und handeln nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage ihres Oberhirten, auf den Herrn Jesus Christus, auf seinem Wort. Und so ist der erste wichtige Teil dieser Bitte die Anerkennung derjenigen, die sich abmühen, die sich einsetzen, die vorstehen, die zurechtweisen. Und manchmal kann man das vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Manchmal scheint es so eine Zurechtweisung persönlich zu sein. Man fühlt sich angegriffen. Der eine darf dies, der andere darf das nicht. Vielleicht fehlt manchmal Respekt, weil der eine zu barsch ist, der andere zu jung, der andere zu unverständlich, zu komisch, keine Ahnung. Doch darauf kommt es nicht an. Und das macht Paulus uns jetzt im nächsten Vers, in Vers 13 deutlich, wenn es um das Achten der Hirten in Liebe geht. Er sagt, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, nicht weil sie gut aussehen oder so, oder weil sie einen tollen Hirtenstab haben. Nein, um ihres Werkes willen. Es ist nicht egal, wie sie sich charakterlich geben. Das ist Quatsch. Das gehört auch zum Vorbild. Aber der Grund für das Achten in Liebe, sagt Paulus, ist aufgrund ihrer Werke. Die Werke, mit denen sie sich einsetzen, wo sie zeigen, dass sie für die Gemeinde einstehen. Und auch hier haben wir diesen Prüfstein. Sind ihre Werke biblisch oder sind sie es nicht? Im letzten Wintereinbruch, interessanterweise bei uns hier Mitte März, da wurde ich eingeladen von einer Jugend in der Köhler Waldstraße, meiner alten Kindheitsgemeinde, sage ich mal, und Christian und Anne und Skala waren mit, und Christian sagt mir, als wir hingefahren sind, ja, du hast ein Frontlicht kaputt. So, toll. Aber wir müssen jetzt irgendwie da hinfahren. Dann sind wir hingefahren, hatten doch einen guten Abend dort, und ja, wie das dann halt so ist, am Rückweg, wer kam vorbei? Natürlich die Polizei. Ja, ich habe meine gerechte Strafe erhalten, musste 10 Euro zahlen. Weiß nicht, wie gerecht das war, aber sie haben mich verwarnt halt. Ja, und ich habe mit Kitze dann drüber telefoniert, die war ja in Frankfurt, und ich sagte, ja, toll, was ist das denn? Und ich so, ja, ist doch ganz gut, 10 Euro ist doch noch okay, ist ja eigentlich blöd gewesen auch, ja, und man kann doch sagen einfach, ja, ist doch unfair, ich hatte nur ein zweites Licht. Ja, oder wegen des Schnees sind doch eh nicht so viele Fahrzeuge auf der Straße, da ist das doch egal. Oder, ja, wie soll ich das denn, wenn ich fahre, dann kann ich das doch nicht wirklich sehen. Vielleicht sehe ich, dass eine Seite ein bisschen dunkler ist. Mir wird das wahrscheinlich nicht auffallen. Ja? Aber, Klammer auf, Klammer zu, der Polizist sagte mir, man muss das vor dem Fahrtantritt überprüfen. Wusste ich auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, die Lage war eindeutig, ja? Es ist egal, was für ein Charakter dieser Polizist hatte, ob er in diesem Moment unfreundlich war oder ob er unverständlich war, ob er vielleicht sogar unfair war. Es war sein Werk, es war seine Ausführung, es war seine Aufgabe, mich zu verwarnen. Aber war es auch egal, wie er aussah, ob er seine Mütze verkehrt rum auf hatte oder ob er einen Kaffeefleck auf der Weste hatte. Es ist egal. Sein Werk, was er ausgeführt hat, das, worauf es ankam, war, mich zu verwarnen. Mir dafür 10 Euro abzuknüpfen, und ich musste in diesem Moment seiner Weisung Folge leisten. Und so ist der Grund der Arbeit der Hirten eben nicht der Kaffeefleck oder die Mütze, die falsch rum ist, oder der Charakter, nicht in erster Linie, sondern die Werke im Herrn, schreibt Paulus. Die Werke, die dann biblisch sind, wenn sie zur Ehre Gottes sind, wenn sie zum Wohl der Gemeinde und zum Wohl aller Gotteskinder sind. Werke in Liebe und in Demut. Und so lasst uns immer wieder das Wort Gottes zur Hand nehmen und prüfen. Prüfen, wie diese Werke aussehen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind. Ich sagte gerade schon, nach bestem Wissen und Gewissen handeln wir. Nach der Autorität unseres Herrn, Jesus Christus. Wir sind abhängig von unserem Oberhirten. Und ja, Petrus sagt das, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, nicht aus Eigensucht. Ja, das wären schlechte Werke. Wenn man so handeln würde, dass man selbst einen Vorteil daraus zieht, dass man das quasi ausnutzt. Eigene Machtansprüche gehören nicht dazu, sondern Demut und Werke der Liebe. Und es ist ja die Liebe, die wir schon öfter auch im Thessalonicher Brief hatten. Kapitel 3, Vers 12 haben wir gesehen, dass die Liebe mehr und mehr überreich werde. Zu allen. Zu allen, und der Hirte und seine Werke sollen ein Liebesbeweis sein zu seinem Herrn und zur Gemeinde. Und darauf ist es wichtig, dass, wie Paulus schreibt, dass diese Werke in Liebe auch geachtet werden. Die Liebe macht das Ganze erst vollkommen. Und das können wir mal aufschlagen in Kolosser 3, Verse 14 und 15. Die Liebe macht das Ganze erst vollkommen. Schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolossä: Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Die Liebe verbindet uns. Ja, Paulus gebraucht hier so ein Stück weit das Bild des Anziehens, des Kleidens. Man kann sagen, dass das so das Band ist, was alles zusammenhält. Die Liebe macht es vollkommen. Und so ähnlich wie hier Liebe und Frieden miteinander verknüpft sind, so ist das auch im Thessalonicher Brief. Damit kommen wir schon Keine Sorge, die anderen Punkte gehen doch schneller. Zum letzten, Frieden untereinander halten. Jörg grinst schon. Frieden untereinander halten. Das dazu ruft Paulus uns im Thessalonicher Brief zurück auf. Bezogen auf die gesamte Gemeinde, dass wir untereinander Frieden haben. Ja, es kann ja schnell mal sein, dass so eine Lästerung aufkommt. Ja, guck mal, der lebt ja gar nicht so wie da im ersten Thessalonicher Brief. Das hatten wir ja gerade erst und der sollte mal zurechtgewiesen werden und hier und da. Das ist Unfrieden und das geht so schnell. Unfrieden wäre schon da. Und immer wieder ruft die Schrift uns auf, haltet Frieden untereinander. Habt Frieden untereinander. Lebt in Frieden untereinander. Aber vielleicht auch bezogen auf die Beziehung zwischen Herde und Hirten. Weil vielleicht Neid aufkommt. Guck mal, der kümmert sich schon wieder um den, um mich kümmert er sich ja gar nicht. Verständnislosigkeit einer Entscheidung vielleicht, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Was soll das denn bitte? Boah, der wird noch was zu hören bekommen. Schon geht das seine Runde und Unfrieden wäre da. Das geht so schnell. Und darum ruft Paulus auf, diesen Abschluss dieser Bitte, haltet Frieden untereinander. Und das wünsche ich mir für uns alle, das wünsche ich mir für mich selbst, dass unser Herz wirklich, wie wir gelesen haben, dass der Friede Christus im Herzen regiert. Dass die Entscheidungen, die wir in unserem Herzen treffen, dass die vom Frieden Gottes getroffen werden. Und wir wünschen uns das, wo wir vorstehen, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird. Das, wo wir vielleicht ermahnen, dass es nicht eine persönliche Niedermachung ist, sondern dass es zur Auferbauung dienen soll. Das, wo wir fehlen, dass ebenso ermahnt und ermutigt wird, dass wir uns gegenseitig vergeben. Das, wo wir vielleicht nicht hart genug arbeiten, dass er uns dazu ermuntert, es zu tun. Dass er uns unterstützt, dass wir gemeinsam arbeiten für Gottes Reich. Das, wo wir vielleicht nicht vorbildlich vorstehen, dass er uns anhand des Wortes Gottes überführt und uns ermahnt. Das, wo wir vielleicht nicht sanftmütig und in Liebe zurechtweisen, dass er uns das mitteilt. Und dort, wo der Friede verletzt wird, dass wir gemeinsam für den Frieden kämpfen. Der Friede in unserer Gemeinde. Das ist mein Wunsch, mein ganz persönlicher Wunsch. Und ich sehe an vielen, vielen Stellen, wie das hier gut, sehr gut funktioniert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir Frieden untereinander haben. Also lasst uns das trotzdem zum Ansporn nehmen. Ich denke, wenn Paulus uns einen Brief geschrieben hätte, der hat gesagt, so wie es bei euch ist, aber nehmt weiter darin zu. So wie er es auch an viele Gemeinden schreibt. So ist es, aber lasst noch mehr davon erkennbar sein. Damit kommen wir zum Ende dieser beiden Verse. Das Bild des Hirten endet dann hiermit auch. Die Bitte ist abgeschlossen und nun kommt es zum Aufklärung, zum Leben miteinander in der Gemeinde. Wir steigen ein in die Ermahnung, die notwendige Ermahnung, das Miteinander der Gemeindeglieder. Ja, und hier sticht wieder Vers 14, wir ermahnen euch aber Brüder. Es kommt schon wieder vor, dieses Brüder, die, wie ich am Anfang sagte, die Stellung gewechselt haben, von der Finsternis ins Licht, die Kind Gottes sind. Und auch da braucht es eben Ermahnung. Die notwendige Ermahnung, Teil dieser Abschlussermahnung, die uns jetzt vielleicht die nächste Woche, die nächsten Wochen noch begegnen werden im Thessalonicher Brief. Ich habe sie heute aufgeteilt in diese vier Reaktionen, die wir hier finden. Also es passiert etwas, man reagiert drauf und zwei grundlegende Dinge, die Paulus uns hier deutlich machen möchte. Zunächst sagt er, dass die Unordentlichen zurecht gewiesen werden sollen. Weiß die Unordentlichen zurecht. Wir haben gerade gesehen, zurechtweisen, das machen die, die vorstehen, die hart arbeiten, die Hirten. Aber jetzt schreibt er an die ganze Gemeinde. weist die Unordentlichen zurecht. Das ist Aufgabe der ganzen Gemeinde. Die Unordentlichen, die aus der Reihe tanzen, wie man so schön sagt. Die einen unordentlichen Lebenswandel leben. Die vielleicht die täglichen Aufgaben vernachlässigen und dadurch ein schlechtes Zeugnis sind. Die sich aus ihrer Pflicht entziehen. Ja? Und dazu gehören ganz praktische Dinge, wie wir ordentlich leben können. Einen ordentlichen Lebenswandel an den Tag legen. Wir können uns immer oder sollten uns immer wieder fragen, ist mein Handeln ein gutes Zeugnis oder nicht? Ist mein Handeln ein gutes Zeugnis für den Herrn oder ist es das nicht? Ich habe mich gefragt, warum möchte Gott eigentlich, dass wir ordentlich leben? Und ich habe eine Antwort gefunden, wo die Begründung letzten Endes in Gott selbst liegt. In 1. Korinther 14, Vers 33 schreibt Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ich hatte vor einiger Zeit wurde hier gesagt, dass Stefan Drüker, ein Lehrer der Georg-Müller-Schule, einen Vortrag hält, da hatte ich gesagt, dass es der einzige Lehrer war, der mir eine Hausordnung aufgebrummt hat zum Abschreiben. Und es war so, dass ich eben ein Stück weit unordentlich war. Ich habe einen Bereich verlassen, den ich nicht verlassen durfte, am Schulhof. Und es war seine Pflicht, seine Aufgabe, mich zurechtzuweisen. Das hat er getan, als ich aus der Reihe getanzt bin quasi. Und meines Wissens, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als ich das abgeschrieben habe, was steht oben drüber? 1. Korinther 14, Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Du kennst das vielleicht auch. Christian sagte mir, er musste das viel öfter abschreiben. Ja, steht das da drüber? Ich meine nämlich auch, ja. Ganz genau. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er möchte Frieden halten. Ja, und so liegt letzten Endes die Begründung in Gott selbst, dass wir einen ordentlichen Lebenswandel an den Tag legen. Ordentlich gemäß Gottes Wort. Also, die unordentlich zurechtweisen, die Kleinmütigen trösten. Ja, ich habe einfach nur einen Aufruf aus dem Alten Testament noch dazu geschrieben, wie Gott das da seinem Volk mitteilt. Ist jemand kleinmütig, so soll er getröstet werden. In die Person, die ja, von Ängsten und Zweifeln geplagt sind, die Angst haben vielleicht vor Verfolgung, vor schlechten Nachrichten, die Zweifel haben im Glauben, die wirklich niedergedrückt sind durch ganz verschiedene Umstände. Und diese Menschen dürfen wir nicht loslassen. Wir sollen sie trösten, sollen ihnen unseren Herrn, den großen Hirten, vor Augen führen. Er ist der beste Tröster und der beste Heiland. Es ist wichtig, wirklich immer wieder den Blick auf den Herrn zu lenken. Ja, wir hatten es ja wunderbar hier, die Sonne des Evangeliums. Ein Auf und Ab. Und wenn wir gerade in dieser unteren Phase sind, ist egal, die Sonne des Evangeliums steht darüber. Dass wir unseren Blick darauf sehen, lenken und wirklich die Freude am Evangelium, die Freude an unserem Herrn wirklich unser Leben bestimmt. Und dass wir andere wirklich damit ermutigen können, dass wir sie aufrichten und wirklich trösten können. Der Schwachen annehmen, sagt Paulus dann weiter. Schwachen, wahrscheinlich bezogen auf schwach im Glauben, geistlich, vielleicht schwach. Und wenn wir da, wie Jesus, wenn wir das beobachten, wie Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist, wie Jesus sie geliebt hat, wie er sich der Schwachen angenommen hat, ist das beste Vorbild natürlich, was wir haben können. Es ist eines der letzten Dinge, deswegen steht es hier nicht, Apostelgeschichte 20 steht es genau, eines der letzten Dinge, die Paulus an die Ältesten in Ephesus mitteilt, sich den Schwachen anzunehmen. Denen moralische, geistliche Kraft fehlt, die brauchen Unterstützung. Das bedeutet, dass wir sie nicht loslassen. Dass wir unsere Kraft aufbringen dafür, um sie wirklich anzunehmen, sie zu unterstützen, sie zu stützen. Dass wir gemeinsam Zeugnis geben, vielleicht hier in der Gemeinde, dass wir uns einander ermutigen können. dass wir wirklich gemeinsam geistlich wachsen können, dass wir uns gemeinsam stärken können, auch durch das, was wir mit unserem Herrn erlebt haben. Den Schwachen annehmen. Und das ist eine große Verantwortung für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Eine große Verantwortung, wo schnell dann mal etwas rauskommen kann. Wenn man das so sieht hier, boah, Schwachen annehmen, die trösten, die zurechtweisen, sagt man vielleicht, was habe ich dem doch schon 1000 Mal gesagt, warum macht er das immer noch nicht? Ich habe den schon 20 Mal erklärt, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, warum zweifelst du denn so? Ich habe ihm doch schon 10 Mal gesagt, pass doch auf, wie du lebst, sei doch ein Zeugnis für den Herrn. All solche Fragen, ich weiß nicht, die bei euch auch im Kopf rumschwirren, dass das immer mal wieder aufkommt bei uns. Und Paulus sagt, seid langmütig gegen alle. Wir sollen da mit einer Langmut, mit einer langlebigen Geduld hineingehen und gegenüber jedem langmütig sein. Und auch wenn wir schon so oft gesagt haben, manche Dinge, die lassen sich nicht von jetzt auf gleich abstellen. Gott selber ist der, der den langen Atem hat mit uns. Wir müssen uns das mal vorstellen, wie sehr wir ihn eine lange Zeit lang mit Füßen getreten haben, wie sehr wir ihn verachtet haben. Tag für Tag wird er verlästert und dennoch hat er eine Ausdauer mit uns Menschen. Ja, ich glaube, Niklas hatte das vor ein paar Wochen gesagt aus 2. Petrus 3, Vers 9, dass er immer noch in seiner Langmut den Menschen Möglichkeit gibt, umzukehren. Gott hat diesen langen Atem mit uns. Darum sollen wir auch den langen Atem mit unseren Mitmenschen haben. Seid geduldig, seid langmütig. Und damit kommen wir auch nun langsam zum Schluss. Da stehen noch ein paar Stellen. Alter, das Letzte, was wir finden im Thessalonicher Brief. Der letzte Aufruf für uns heute. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Das ist die 4. Reaktion. Das ist etwas Böses. Wir sollen eben nicht darauf reagieren und mit Bösem vergelten, sondern grundsätzlich anders handeln. Das ist auch Verantwortung der ganzen Gemeinde. Wenn wir so etwas entdecken, wenn wir so etwas sehen, aber auch wenn wir das an uns sehen, vielleicht dieser Kampf in uns, da hat er mir wieder, und jetzt möchte ich am liebsten, nein, wenn wir persönlich betroffen sind, lasst uns nicht Böses mit Bösem vergelten. Lasst uns nicht hinreißen lassen zur Sünde. Lasst uns nicht hinreißen lassen, das Böse zu tun. Ja? Und was schreibt Paulus? Das alleine reicht nicht. Nicht einfach nur das Böse nicht tun, sondern er geht in die ganz andere Richtung. Ja, wie kommen wir davon los, zu vergelten, vergelten zu wollen? Und damit schlagen wir mal auf, Sprüche 20, Vers 22. Gehen wir ins Alte Testament. Wie sieht der Ausweg aus? Wenn wir in so einer Situation vielleicht sind, wie können wir reagieren? Sprüche 20, Vers 22. Und das sollte uns ermutigen, weiter zu gehen. Sprüche 20, Vers 22. Sage nicht, ich will Böses vergelten, sondern stattdessen harre auf den Herrn, so wird er dich retten. Ja? Also, ich will es nicht vergelten, ich will nicht darauf reagieren, ich will nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern in die andere Richtung gehen. Auf den Herrn harren, auf den Herrn schauen, auf unseren großen Oberhirten schauen, auf unseren Herrn Jesus schauen, heißt das letzten Endes für uns. Die andere Richtung einschlagen. Theoretisch ganz leicht, wenn wir in die falsche Richtung gehen und wissen das, dann gehen wir natürlich in die andere Richtung. Theoretisch ganz leicht. Und doch sind wir so angelegt, dass wir wahrscheinlich immer und immer wieder damit kämpfen müssen. Dass uns vielleicht schnell mal was ausrutscht, worauf wir auf Böses reagieren. Aber grundlegend ist klar, und das ist das letzte, die letzte grundlegende Aktion, Gutes zu tun. Alle Menschen gegenüber allen das Gute entgegenbringen. Das ist die andere Richtung. Ja, wir hatten einen Vers, ich denke vor 2-3 Jahren war es die Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse womit? Mit Gutem. Mit Gutem. Da war ein Mitarbeiter, ein Kindermitarbeiter, der in sozialen Brennpunkten gearbeitet hat, und irgendwann fragte dieser, ob er einen, er war 8 Jahre alten Junge, ob er demjenigen etwas Gutes tun könnte. Und zack, da hat er eine Ohrfeige von diesem kleinen Jungen bekommen. Der war völlig perplex, und in diesem Moment wollte er irgendwie, er hatte nicht übel Lust, wirklich zurückzuschlagen. Aber er beschreibt von sich, als er da später diese Situation nochmal überdacht hat und das dann aufgeschrieben hat, wie Gott ihm in diesem Moment in seinem Herzen ein Mitgefühl geschenkt hat. Ein Mitgefühl für dieses Kind, für den sozialen Brennpunkt. Dieser Moment, der, wie er schreibt, mein Leben für immer verändert hat. Er schreibt, ich glaube, dass Gottes Liebe unser Herz erreicht, wenn wir uns ihm verfügbar machen. Wenn wir wirklich bereit sind, wenn wir unser Herz öffnen, dass Gottes Liebe in uns wirklich den Sieg davontragen kann. Und wenn wir in einer Situation sind, dass Gott in unserem Herzen ein Mitgefühl entfachen kann, dass wir eben nicht diesen Weg, den falschen Weg weitergehen, sondern umdrehen. In die andere Richtung gehen und das Gute wirken, Liebe wirken. Und das ist die Stelle, die wir jetzt zum Abschluss gemeinsam lesen aus Matthäus 5, bedeutet eben auch, die Feinde zu lieben. Die Feinde zu lieben. Das teilt uns Jesus mit. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, also Böses mit Bösem vergelten. Jesus sagt, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Das sind, wie ich finde, mit eines der krassesten Aussprüche Jesus. Der dreht das völlig in die andere Richtung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, nein. Stattdessen das Höchste, das Beste, was wir tun können, dem anderen Liebe entgegenbringen. Nicht Böses mit Bösem vergelten, und dieser Aufruf, die Feinde zu lieben, ihnen Gutes zu tun, alle Zeit, allen gegenüber. Amen.